Hallo, schön, dass du heute eingeschaltet hast hier bei On the Run Moms, deinem Podcast rund um das Thema Familie. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Wir, das sind ich, Vanessa und Julie. Ich bin Mama von 5 Kindern, Zwillingen und Drillingen und lebe mit meiner Familie in Kapstadt. Unsere Kinder sind nur 18 Monate auseinander und meine tägliche Aufgabe ist es, die 5 in ihrem Aufwachsen zu begleiten. Gemeinsam mit Julie
sprechen wir beide einmal pro Woche über alles, was uns als Mamas und unsere Familien so bewegt und beschäftigt. Ich bin Mama von 2 Kindern und lebe mit meiner Familie in Berlin. Mein Mann und ich sind beide Unternehmer und als Expertin für Work-Life-Integration lebe ich täglich mit allem, was mir das Unternehmerdasein und vor allem auch das Familienleben so täglich zuwirft.
Julie und ich haben uns kennengelernt, als wir beide parallel schwanger waren. Und auch wenn wir einen so unterschiedlichen Alltag leben, haben wir festgestellt, dass wir wahnsinnig viel Kraft aus unseren, wenn auch nur kurzen, denn wir sind meistens on the run, aber doch intensiven Austauschmöglichkeiten ziehen und uns so, auch wenn uns viele Kilometer voneinander trennen, wir uns immer zur Seite stehen können.
Und für uns ist dabei total wichtig, einen positiven Blick auf das Mama-Sein zu lenken und auch auf all die Herausforderungen, die uns dabei begegnen. Und dass wir Familienthemen offen und ganz ehrlich miteinander besprechen. Wir helfen dir mit direkt praktischen Tipps für deinen Alltag und liefern dir Einblicke in unsere Erfahrungen und möchten dir zeigen, wie großartig es ist, dich gegenseitig zu unterstützen, zu stärken und vor allem wertfrei füreinander da zu sein.
Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von On the Run Moms.
Guten Morgen oder hallo.
Hallo Julie.
Hallo meine Liebe. Ja, mal so, mal so.
Und ist dir? Ist das dein One Word, mal so, mal so?
Ja, finde ich super. Cool.
Mit Bindestrichen geschrieben.
Genau. Mal so, mal so. Ja, sehr schön. Dankeschön für die Hilfestellung. Und dein Second Word for today?
Meins ist heute motiviert.
Wow, schön.
Ja.
Sehr schön.
Genau. Kids are back to school und ich habe wieder angefangen, in meiner Küche zu spielen und zu experimentieren und fühle mich motiviert. Ja.
Schick mir alle guten Recipes rüber, ne?
Ja, mache ich gerne.
Aber nur das, was einfach ist.
Ja, da dann.
Dann nicht.
Also einfach schon, aber du brauchst einen Dehydrator und genau.
Okay, cool. Meine Liebe, okay. Wir haben uns heute ein schwieriges Thema rausgesucht, weil wir der Meinung sind, dass es auch noch ein Tabuthema ist und auch beide die Erfahrung gemacht haben. Und zwar sprechen wir über Sternenkinder.
Ein ganz schönes Wort im Übrigen.
Ja, ne?
Ja.
Und ja, finde ich auch. Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das so verwende. Und ja, ich finde das auch. Ich finde das schöner als alles andere, was ich glaube ich, vorher gesagt habe.
Ja. Ja, wir haben ja beide diese Erfahrungen machen müssen in unserem Leben. Und bin total gespannt ist das falsche Wort, aber interessiert daran, wie das für dich war und wie ihr damit umgegangen seid, auch als Paar oder Familie und wann es war und wie lange es her ist und genau, wenn du magst, anfangen magst, deine Geschichte zu teilen, Julie.
Ja, also ich finde es sehr so krass, weil dieses, ich glaube, es sind über 20%, ne, die einen Schwangerschaftsabbruch erleben müssen. Und ich hatte die Zahlen irgendwie auch auf dem Schirm. Aber es ist so Klischee, immer so dieses, ach, passiert nicht. Mhm. Weil bei uns war es so, wir hatten ja schon ein gesundes Kind. Und da lief alles so problemlos. Und alles war so, ja, ne, von während der Schwangerschaft und so. Und dann war ich auch, sorry, wenn ich ein bisschen... Aber so nochmal zurück in die Zeit zu gehen, weil es ist 4 Jahre her und es jährt sich in 3 Tagen. Deswegen ist es auch gerade sehr präsent bei mir oder bei uns. Und es war damals so, dass ich eigentlich so on top of the game war. Ich hatte mir vorgenommen, eine Auszeit zu nehmen von ein paar Monaten. Also wollte ein Sabbatical machen und haben eine super schöne Reise gemacht nach Sri Lanka über Silvester. Und ja, und vor der Reise hatten wir die Herztöne gehört und ich war also völlig so im siebten Himmel. Ich wusste, ich komme zurück, muss noch mal kurz so ein paar Sachen mit Christine besprechen und dann steht ganz bald irgendwie eine Auszeit an. Und ja, so. Und dann auf der Reise, wenn ich zurückblicke, war eigentlich auch alles in Ordnung. Nur auf dem Rückflug, und zwar noch nicht im Flugzeug, bevor jetzt alle sagen, ja, warum bist du blöde Kuh auch geflogen? Den Vorwurf habe ich mir natürlich auch gemacht. Noch auf dem Flughafen hatte ich Bauchschmerzen. Mhm. Oh, und ich weiß noch genau, dass die Sydney den Bauch gestreichelt hat und mir über den Kopf gestreichelt hat und gesagt hat, ist alles gut, Mama, dem Baby geht's gut. Und oh, es war wirklich so das Einzige. Ging aber dann auch relativ schnell weg. Weiß auch noch nicht mal, ob es damit zusammenhängt. Und als sie wieder da waren, hatte ich so eine von diesen klassischen Ultraschall-Check-up-Untersuchungen. Und das war für mich immer so wie neues Ultraschallbild abholen. Ne? Und hatte mir also, weil der damalige Frauenarzt direkt schräg gegenüber von meinem damaligen Büro war, auch danach ein Meeting reingesetzt im Büro, weil, ne, Optimierung von Prozessen und so, und dachte, ach, das ist ja schön, dann komme ich dann dahin und kann Ihnen das Foto zeigen. Und Matthias war zu der Zeit irgendwo im Ausland, Sydney in der Kita. Und dann komme ich da rein und es war auch eigentlich, ja, der Arzt hat halt schon mich vorher Jahre betreut und dann hatte so eine, ich glaube, jeder Vorurteil von irgendwelchen Berliner Schnauze-Arzthelferin würde zutreffen und die war halt immer so ein bisschen burschikos, so, ne? Also nicht so die empathischste Person. Und dann guckt er auf das Bild und sagt, oh, da ist was nicht in Ordnung. Und da muss ich, also ich, dieses da ist was nicht in Ordnung war für mich noch, ja was, ne? Also irgendwie das, weiß ich nicht, vielleicht 4 anstelle von 5 Fingern, keine Ahnung, irgendwie so, weiß ich noch, ging mir alles durch den Kopf. Und dann ging das sehr, sehr schnell, da die Arzthelferin war mit im Raum und dann meinte er dann, ja, nee, das tut mir leid. Und dann ging das für mich gefühlt sofort über in, ich habe einen OP-Termin in 10 Tagen, kann ich ihn anbieten. Und ich weiß, der war völlig überfordert einfach, weil der so ein introvertierter Typ ist, aber nach wie vor bin ich so ein bisschen oder eigentlich sehr wütend, dass er sich da nicht weitergebildet hat. Und dann wurde mir das irgendwie klar und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin ja noch schwanger. Also zweite Schwangerschaft ist ja auch, ne? Also der Körper weiß, was zu tun ist. Das heißt, ich hatte also auch schon ein kleines Bäuchlein. Es war 13. Woche und es war also eine sogenannte Missed Abortion. Das heißt, der Körper hat das Kind noch nicht abgestoßen, losgelassen, verstanden und produziert weiter HCG, also alle Schwangerschaftshormone. Und ich habe mich dementsprechend halt auch total schwanger gefühlt. Mhm. So. Und das war für mich das Schlimmste, dass ich nicht gespürt habe, dass mein Kind nicht mehr lebt. Und dann, total krass, habe ich mich geschämt. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ich so eine Scham gefühlt habe. Ich habe dann gesagt, ja, weiß ich nicht. Und dann melden Sie sich, wenn Sie den OP-Termin haben möchten. Und Sie müssen hier unterschreiben. Und wenn starke Blutungen jetzt doch auftreten, weil das der Körper jetzt doch realisiert, dann halt ins Krankenhaus. So. Und das war's. Da kam kein, soll mir jemand anrufen für Sie? Kann Sie jemand abholen? Gar nichts. Und ich bin da raus ins Wartezimmer, weiß ich noch genau, und habe dann diese anderen Schwangeren gesehen und habe mich so angeglotzt gefühlt und super krass geschämt. Und ja, das war, und dann stand ich da auf der Straße und wusste überhaupt gar nichts mehr. Und dann habe ich Christine angerufen und habe halt irgendwie ihr das kurz gesagt und sie hat es halt auch gar nicht verstanden, weil es so das hört sich jetzt echt naiv an, ne? Aber es war halt so überhaupt nicht in unserem Mindset, dass das jetzt mir passieren kann. Ich bin ein sehr gesunder Mensch. Diese ganzen Sachen, ne? Also, was habe ich falsch gemacht? Habe ich Alkohol getrunken? Habe ich irgendwie Rohmilchkäse gegessen? Alles nicht gewesen, ne? Und ja, und dann, ich weiß gar nicht mehr wie das ja manchmal so ist. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich glaube, mit ihr oder alleine, ich weiß es nicht mehr. Ich war auf jeden Fall dann im Bett und dann ist mir klar geworden, ich kann jetzt nicht 10 Tage warten. Und Matthias ist ja auch nicht da und irgendwie, wie soll ich das alles machen? Und wie soll ich das Schlimmste, oh, das ist ganz schlimm. Wie soll ich das Sydney erklären? Ja. Die sich so gefreut hatte. Das war auch echt das Schlimmste. Und dann haben wir uns, kam Christine oder war da, weiß ich ja nicht mehr, dann haben wir Krankenhäuser rauf und runter durchtelefoniert und haben dann eine super Klinik gefunden, die gesagt hat, wir können das morgen machen und sie kommen dann einfach rein und sagen, sie haben starke Schmerzen. So. Auch wenn das nicht so ist, damit sie nicht warten müssen. Und dann habe ich gesagt, ja, super, aber ich kann jetzt nicht die Nacht alleine mit Sydney zu Hause sein. Also haben wir beschlossen, dass Christines ältere Tochter ist zur gleichen Kita gegangen wie die Sydney, dass der Mike, Entschuldigung, das ist jetzt so viel Namen, also ihr Mann, die Kinder quasi abholt von der Kita und wir alle zu ihr gehen und dann ich Sydney ihr dort sage und wir dort auch die Nacht verbringen und am nächsten Tag sie mit ihrer Freundin wieder zur Kita und ich halt ins Krankenhaus. Und ich glaube, das war mit das Schlimmste, was ich je machen musste. Also als aus der Kita kam und die hat halt wirklich jeden Tag meinen Bauch geküsst, jeden Tag sich auf dieses Kind gefreut, mir das zu sagen. Oh. Und dann hat die angefangen zu schreien und zu weinen. Und dann wollte ich sie trösten und ich würde das nie vergessen, weil es 4 Jahre her ist. Das heißt, sie war 4 Jahre alt. Hat sie wirklich den Satz gesagt, nein, Mama, ich möchte jemand, der mich trösten kann. Oh. Und wollte nicht von mir gehalten werden. Und hat dann sich umgeguckt und hat sich dann bei Christine in den Arm geschmissen. Und danach mit Emma-Lena, also mit ihrer Freundin. Und dann haben die halt Fragen gestellt. Warum? Wohin? Oh. Und ich wusste es ja selber nicht. Und ich bin auch kein religiöser Mensch. Ich habe keinen Glauben. Also so ganz schöne spirituelle Dinge wie Sternenkind und Entscheidung und was auch immer. Das hatte ich alles nicht. Und ja, Gott, das dauert alles viel zu lange.
Es dauert dann, nicht zu lange.
Am nächsten Tag sind wir dann ins Krankenhaus. Und dann war das einfach nur scheiße. Also die OP war so angesetzt, dass es quasi also erst der Klassiker zum Anästhesisten und so. Und dann war ich aber auf der Kreissaalstation.
Oh, auch noch.
Genau, wo andere gerade ihre Kinder kriegen.
Ja.
Und dann habe ich dann gesagt, nee, Leute, gib mir was, knock mich aus, ist mir alles egal. Und habe mich dann da voll dröhnen lassen. Und dann war eine ganz liebe Freundin von mir war da, weil die Christine, glaube ich, einen Termin hatte oder so. Ach genau, die hat mich auch hingefahren. Und die war die ganze Zeit da, aber dann war ich halt irgendwann auch im Rausch. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was. Matthias kam, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ob er davor oder danach kam. Und dann in dem OP-Raum weiß ich noch, dass die Ärztin dann irgendwann zu mir meinte, ob ich da irgendwas sagen will oder mich irgendwie verabschieden will oder so. Das war so kurz davor, das war ganz krass. Und es ist alles ganz schwammig. Und als ich aufgewacht bin, war halt einfach nur Trauer, aber ich habe mich immer noch schwanger gefühlt. Also es braucht ein paar Tage, bis der Körper das dann auch alles realisiert. Und auch krass, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber bei mir war es so, ich wurde entlassen Und das Einzige, was ich mitgenommen habe, war, dass sie gesagt haben, es war ein christliches Krankenhaus, dass es halt eine Sammelbeerdigungsmöglichkeit gibt für Kinder unter, ich weiß nicht, wie viel Gramm oder Kilogramm, keine Ahnung, und ob ich das machen möchte. Und dann, die waren wirklich in dem Krankenhaus, die waren toll mit dem, was in den Möglichkeiten ist, ne? Ja, und dann. Sag mal, hast du dieses Piepen auch im Telefon in der Aufnahme?
Nein.
Okay. Ja, und dann haben wir eigentlich uns auch dazu entschieden, das zu machen. Das kann ich irgendwie auch, ja, das muss jeder für sich selber wissen, aber für mich sagen, dass das total wichtig war. Wir haben diese Beerdigung gemacht, wir haben viel getrauert als Familie zu Hause, vor allem mit Sydney. Richtig
Wart ihr bei dieser Beerdigung
intensiv.
dabei?
Ja, genau, unser Kind wurde
Ja.
mit beerdigt.
Okay.
Und wir haben auch was gesagt. Wir waren nicht mit den anderen in der Gruppe, sondern wir sind eigentlich ein bisschen später gegangen, weil wir noch eine Situation im Auto hatten. Und die haben dann beschlossen, dass die Sydney sich nicht das angucken muss, wie der Sarg da runtergelassen wird, sondern dass sie dann erst danach dazukommt mit Matthias. Und da war ich halt dann allein und dann kamen die beiden dann danach und dann haben wir eigentlich total schöne Sachen gemacht. Also wir hatten das Grab und wir haben dann beschlossen, dass wir auf das ganze Grab Blumen pflanzen wollen und haben uns dann, wir haben ja keine Ahnung von Gardening und haben uns ohne Ende Blumensamen gekauft und die ganze Welt verstreut und die Sydney hat immer gesagt, hier, das ist für das Baby und dann hatten wir vorher, hatte sie ein Bild gemalt, das haben wir in die Erde gesteckt und haben ein Schlaflied gesungen, alle zusammen auf der Bank, also als Familie wirklich sehr sehr viel gemeinsam da getrauert. Und ich habe aber trotzdem für mich das nicht so schnell wegstecken können. Also die Trauerarbeit hat für mich nicht gereicht. Und ich habe dann noch so eine Traumatherapie gemacht. Und alles nochmal quasi durchlebt und auch, und das weiß ich, dass du das verstehst. Ich weiß nicht, ob das andere komisch finden. Aber in dieser Traumatherapie wirklich auch nochmal den Moment des Loslassens gehst du halt durch. Gehst halt alles nochmal durch, gehst nochmal komplett durch den ganzen Schmerz. Und hab mich in dieser, weiß nicht, was das ist, eine Trance oder so, auch auf dem OP-Tisch liegen sehen und das Ganze von oben gesehen. Und es waren ein paar Wochen. Es war, ja, war auf jeden Fall wichtig für mich, damit ich loslassen konnte. Ich konnte vorher wirklich echt schwer loslassen. Ja.
Oh, Julie, ich bin so bei dir, so nah. Danke, dass du es so ehrlich und wirklich offen mit uns allen teilst. Dazu gehört sehr viel, seinen Schmerz so in die Welt zu tragen. Und dafür bin ich dir total dankbar. Und ich hoffe auch, dass du damit andere inspirieren kannst, offen mit dem Schmerz umzugehen. Und ihn nicht zu verstecken und es nicht alleine zu machen.
Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich habe danach natürlich, habe ich mit, ich bin ganz offen, also wir haben nie gewartet bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Also bei allen drei Kindern nicht, sondern wir haben relativ früh alles erzählt, sodass es alle wussten. Alle.
Ja.
Und für mich persönlich war es aber auch leichter, weil ich danach auch wusste, ich muss jetzt nicht allen sagen, ich bin nicht mehr schwanger. Ich hatte nur eine Scheißsituation in der Kita, wo eine Mutter freudestrahlend auf mich zukam und meinte, oh, ich wollte die ganze Zeit schon sagen, ich habe gehört, ihr kriegt noch ein Kind und so. Aber ansonsten im engen Freunde, oder nicht mal, also schon auch Bekanntenkreis, wussten alle, was los war und deswegen war es total wichtig. Aber diese Scham war trotzdem da und dann habe ich von so vielen gehört, die auch ein Kind verloren haben, die das vorher nicht geteilt haben. Und ich habe
Ja.
immer gedacht, so, oh Mann, wieso fühlen wir uns so schuldig? Wieso schämen wir uns dafür? Wieso ist das so tabuisiert? Wieso können Ärzte so schlecht damit umgehen? Wieso gibt es so wenig Auffangmöglichkeiten? Deswegen, ja, glaube ich, dass es echt wichtig ist, dass wir da uns trauen hinzugucken und auch gerade du und ich uns auch damit zeigen.
Ja, Ja, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, inzwischen jede dritte Schwangerschaft zum Abbruch führt, ehrlich gesagt. Nicht nur 20%, sondern sogar 30%. Und genau das, was du sagst, ich bin auch immer noch so schockiert darüber, dass ganz viele Ärzte so wenig empathisch mit dieser Situation umgehen und so wenig Unterstützung und Hilfe einem zur Seite stellen.
Ja. Ja.
Bin ganz schockiert, aber ich meine, für einen Arzt ist man halt ein Patient und ich glaube, für einen Arzt ist es auch eine gewisse Art Selbstschutz, nicht zu sehr emotional involviert zu sein in die Geschichte des Patienten. Ich glaube, das muss man auch bis zu einem gewissen Grad als Arzt, weil man sonst selber daran kaputt gehen würde. Aber trotzdem, also die Möglichkeiten aufzeigen, die man gibt, die es gibt, zu sagen, okay, hier gibt es jemanden, den kannst du anrufen oder hier ist ein Netzwerk von Psychologen, Psychiatern, Traumatherapeuten und so. Ja.
Genau. Ja. Das ist ja schon alles, weißt du, einfach nur, Entschuldigung, dass ich sage, ne, aber bereite ein fucking Dokument vor, was du dann einfach der Patientin in die Hand gibst. Oder wenn du es selber nicht kannst, dann such dir eine mega empathische Arzthelferin oder einen Arzthelfer, der das machen kann.
Ja.
Da merke ich auch echt so, da habe ich wenig Verständnis.
Ja.
Vanessa,
da kommen natürlich, entschuldige, dass ich dich jetzt unterbreche, aber wir in unserem Doula-Netzwerk hier in Südafrika, wir haben natürlich eine riesengroße Liste an Ressourcen, auf die wir zugreifen können und mit denen wir arbeiten und die wir weiterempfehlen können und so.
Das muss ich vielleicht auch noch sagen, weil mir ist das letztens eingefallen, dass ich gesagt habe, ich hatte nie das Vergnügen, eine Doula zu haben. Und das stimmte und stimmte auch nicht, weil das war mein erster Kontakt mit einer Doula. Mhm. Ich bin nämlich danach, ich habe nicht nur die Traumatherapie gemacht, sondern mir hat eine ganz enge Freundin eine Doula empfohlen.
Mhm.
Und die hat ganz viel Heilung mit mir danach gemacht. Und so bin ich das erste Mal da aufmerksam geworden. Und ich glaube, noch mal mehr, deine Arbeit oder eure Doula-Arbeit ist so wichtig.
Ja.
So wichtig.
Weil wir eben genau dafür da sind. Wir sind genau für die emotionale Unterstützung da. Weil wir eben nichts Medizinisches machen.
Ja. Ja.
Ja. Puh, einmal tief durchatmen, Julie. Wir atmen mit dir. Oder ich zumindest auf jeden Fall. Und so viel, was du gesagt hast, spiegelt
Magst
sich genau das? Auch bei mir, ja.
Ja. Magst du das teilen oder ist das?
Nein, ich teile es natürlich. Ja. Also unsere Geschichte war ein bisschen anders, weil wir noch kein Kind hatten, einen sehr großen Kinderwunsch hatten und eigentlich 2 Jahre darauf hingearbeitet haben, schwanger zu werden, nicht nur auf körperlicher, gesundheitlicher Ebene, sondern auch auf spiritueller Ebene. Wir haben eine komplett, wie soll ich das sagen, cleane Ernährung gehabt. Also wir haben nichts processed gegessen und also wir haben wirklich uns sehr intensiv mit der, ich bereite meinen Körper auf eine Empfängnis vor. Sache beschäftigt, weil ich nach 15 Jahren auf der Pille erstmal ungefähr 1,5 Jahre überhaupt keinen Zyklus hatte. Und es war halt irgendwie, da denkt man halt gar nicht drüber nach, ja. Also du denkst, okay, jetzt setze ich die Pille ab und dann wird schon irgendwie klappen. Und dann hat man aber keinen Zyklus und dann kann es ja gar nicht klappen. Und dann ist man so, okay, ich muss auf jeden Fall erstmal jetzt meinen Körper so ein bisschen detoxen von all den künstlichen Hormonen, mit denen ich ihn jetzt 15 Jahre lang vollgestopft habe. Also das heißt nicht, dass es bei jedem so ist natürlich. Ich kenne viele, die die Pille abgesetzt haben und sofort schwanger geworden sind. War bei uns halt nicht so. Und es war halt eine sehr intensive Phase, weil man halt viele Dinge oder viele Gewohnheiten, die man hatte, halt irgendwie auch hinterfragt hat. Und dann habe ich auch in meiner Ausbildung als Soul Connection Facilitator diverse Sitzungen dazu gemacht, deshalb sagte ich auf spiritueller Ebene. Und in einer dieser Sitzungen ist mir die Seele des ungeborenen Kindes begegnet. das noch nicht empfangen war. Also es war noch nicht mal, ich war noch nicht mal schwanger und mir ist die Seele begegnet in einer dieser Sitzungen. Und die hat mir ganz genau gesagt, das und das ist mein Name und es wird passieren. Und dann ist es auch passiert. Und ich erinnere mich an den Morgen, wo ich den Test gemacht habe, den Pipi-Test, und wir dann beide auf dem Bett saßen und gewartet haben und auf einmal halt zwei Striche erschienen. Und erstmal waren wir so 2 Minuten lang so komplett, ist es wirklich? Kann es wirklich sein? Und dann waren wir natürlich im siebten Himmel und wir haben auch nicht gewartet. Also wir haben es unserem engsten Freundeskreis sofort erzählt und natürlich unserer Familie und waren halt wirklich, ja, also wir waren über glücklich und gingen dann zum ersten Ultraschall, den man ja so siebte, achte Woche macht. Und ich habe, weil ich halt in dem Bereich bin, eigentlich sofort, also ich hatte alle Anzeichen von Schwangerschaft, ich hatte, meine Brüste waren extrem sensibel und angeschwollen und ich war todmüde und mir war übel. Also ich hatte alle Zeichen von einer gesunden Schwangerschaft und bin deshalb auch völlig, ja, mit der Überzeugung, vor allem, weil mir die Seele begegnet war, zu dem Termin gegangen mit voller Überzeugung, ja, das ist es ist ein Junge, wir wissen alles. Und beim Ultraschall stocherte der Arzt dann so und suchte und suchte und suchte und wurde immer ruhiger und immer ruhiger und immer ruhiger und Philipp und ich hielten unsere Hände immer fester und fester und dann ging der Arzt raus und sagt, ja, er möchte noch eine Kollegin holen und wir wussten schon, irgendwas stimmt nicht. Und dann kam die Kollegin und dann haben sie sich das beide, hat sie den gleichen Ultraschall nochmal gemacht, ja, und dann kam die Diagnose Mohlenblasenschwangerschaft, die sehr, 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 sehr selten ist, also 0,03% oder so der Schwangerschaften resultieren in eine Mohlenblasenschwangerschaft.
Kannst du erzählen, was das ist?
Das ist eigentlich, der Körper denkt, du bist schwanger und es ist auch eine befruchtete Eizelle, die aber nicht zum Embryo wird, sondern zu einer Wucherung, die auch unter Umständen eine Krebswucherung werden kann. Und ja, dann sind wir gegangen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Philipp wusste auch überhaupt nicht, was er sagen sollte. Dann saßen wir im Auto und Philipp hat versucht, irgendwie Zugang zu finden. Aber wie so oft in Schocksituationen habe ich dann erstmal so komplett zugemacht. Und als wir dann zu Hause ankamen, habe ich mich ins Bett gelegt und ja, also interessanterweise zu der Zeit habe ich einmal die Woche auf das Kind von einer Freundin aufgepasst und es war genau wieder mein Tag, wo er hätte kommen sollen. Und ich konnte es nicht absagen, weil sie zur Arbeit musste und keine andere Alternative hatte. Zum Glück war meine Hilfe hier zu Hause, die das dann übernommen hat. Also ich habe meiner Freundin dann natürlich sofort gesagt, was los war. Und es war aber, also sie hat natürlich ihr Kind dann bei der Elsie gelassen und es war auch okay. Aber es war so das Leben in mir, was gar nicht zum Leben werden durfte. Und in meinem Haus ist das kleine Lebewesen, das ich dem ich vor 5 Monaten auf die Welt geholfen habe. Ja, und dann musste ich nochmal zum Bluttest gehen und dann musste ich auch nochmal zum Ultraschall gehen am nächsten Tag. Die wollen dann irgendwie das nochmal sicher, sicher, sicher sein, dass es dann auch wirklich sicher, sicher, sicher nichts ist. Und das fand ich so eine totale Qual, weil ich mir gedacht habe, okay, ihr habt doch gesehen, es gibt keinen Herzschlag, ihr habt 2 Ultraschalls in einem Tag gemacht, ihr habt es doch gesehen, wieso muss ich jetzt das nochmal durchleben? Aber das musste ich halt. Und dann hat der, genau wie bei mir, gesagt, okay, er hat die Möglichkeit, es natürlich abgehen zu lassen, würden wir aber nicht empfehlen. Wir würden eine Ausschabung empfehlen. Und wir haben uns für die Ausschabung entschieden und auch genau wie du wollte ich das ganz schnell hinter mich bringen. Mhm. Und habe das dann, ich glaube, 2 oder 3 Tage später den Termin gehabt, also nach dem Wochenende, genau. Das war ein Freitag, als wir es erfahren haben, und an dem Dienstag war dann der Termin für die Ausschabung. Und das Wochenende war natürlich, ja, wir lagen eigentlich nur im Bett und waren völlig im Schock und in Trauer und in einem kompletten, wir verstehen die Welt nicht mehr. Mhm. Und ja, dieses, als du gesagt hast, du hast dich so geschämt, das hatte ich auch. Ich habe mich total geschämt. Ich habe mich so geschämt, meine Eltern anzurufen und ihnen zu sagen, ich bin doch nicht schwanger. Und das hat alles Philipp übernommen, weil ich es einfach nicht konnte. Ich habe mich auch geschämt Philipp gegenüber, dass ich ihm das nicht schenken konnte, was ich ihm versprochen habe, quasi. Ja. Ja. Und an dem Tag der Ausschabung sind wir dann ins Krankenhaus. Also stimmt nicht. Ich habe eine Sache gemacht. Ich habe hier einen Ashram, wo ich immer hingegangen bin. Das war wie leider im Moment nicht mehr viel hingehen kann, weil halt meine Zeit es nicht zulässt. Aber vor Kindern war ich mindestens 3-mal die Woche in meinem Ashram bei meinem Swamis. Mhm. Und ich habe meinem Swami eine E-Mail geschrieben. Und weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche irgendwie ich brauche spirituelle Guidance. Ich fühle mich betrogen vom Universum und ich fühle mich hintergangen und ich fühle mich beraubt. Und ich war einfach nur wütend. Mhm. Und mein Swami rief mich dann an und hat gesagt, egal wie schwer es ist, du musst loslassen. Man darf an nichts festhalten. Du musst loslassen. Und das war eigentlich auch alles, was er gesagt hat, oder alles, was ich gehört habe, sagen wir es mal so. Er hat wahrscheinlich viele andere Sachen auch noch gesagt. Und dann sind wir am Dienstagmorgen ins Krankenhaus zur Ausschabung. Und das ging alles relativ schnell. Ich erinnere mich, also ich bin da in den Saal rein, kam dann irgendwann wieder raus, bin aufgewacht, da war Philipp neben mir und hatte das Zimmer mit Blumen geschmückt in der Zeit, wo ich im OP war. Und dann musste ich da noch ein bisschen liegen und dann durften wir nach Hause. Und dann haben wir hier zu Hause eine Zeremonie vorbereitet, die wir dann an dem Abend durchgeführt haben. Wir haben ein Feuer gemacht, wir haben jeder separat einen Brief geschrieben an unseren Oscar. Und das war der Name, den ich bekommen hatte in der Sitzung. Und einen Brief geschrieben an das Universum in unserem Missverständnis oder in unserem Missglauben. Aber um Vergebung gebeten, dass wir so eine Wut haben. Also das habe ich geschrieben zumindest. Mhm. Dass ich um Vergebung bete für alle dunklen Gefühle, die gerade in mir vorgehen, dass das Universum nicht sauer mit mir sein soll. Mhm. Und dann haben wir ein Feuer gemacht und dann haben wir Kerzen angezündet und dann saßen wir zusammen um das Feuer und haben Stückchen für Stückchen unsere Briefe quasi ins Feuer gelegt. Also wir haben sie dann zerrissen und dann Stückchen für Stückchen ins Feuer gelegt. Und saßen da wirklich ganz lange, auch ohne irgendwelche Worte. Und an dem Tag, als wir erfahren haben, dass es eben ein Sternenkind ist, habe ich zu Philipp gesagt, ich muss hier raus. Ich muss hier weg. Ich will hier weg. Ich will nach Deutschland. Ich muss aus meinem Arbeitsumfeld raus. Ich muss aus meinem Leben raus. Und Philipp hat sofort den Arzt angerufen und gesagt, wie schnell nach einer OP darf man fliegen? Und dann hat Philipp Flüge gebucht. Und also Philipp ist voll in diesen Organisationsmodus übergegangen und hat voll mich in meiner Trauer aufgefangen. Und dann sind wir geflogen und dann sind wir zusammen in die Schweiz, in die Berge gefahren und sind wandern gegangen und hatten dann auf einem unserer Wege hat Philipp eine Nachricht bekommen von einem Freund, der ihm gesagt hat, er kriegt jetzt sein zweites Kind oder so. Und er sagte mir das dann und ich habe nur gesagt, ja, ist klar, so wie jeder, nur wir nicht. Mhm. Und dann kam diese ganze Trauer irgendwie aus Philipp heraus Und das war der erste Moment, wo ich eigentlich realisiert habe. Und ich schäme mich auch dafür, dass ich quasi nur mich in der Trauer gesehen habe und nicht auch ihn. Dass er natürlich genauso das verloren hat, was ich verloren habe. Und genauso traurig ist darüber und sich genauso gefreut hat wie ich. Ja, und dann haben wir ganz lange an so einem kleinen Bach gesessen und gestritten, also gestritten, nicht gestritten, diskutiert. Und ich habe dann erst wirklich verstehen können, was in ihm los ist und was in ihm vorgeht. Und dann haben wir Steine genommen von dem Bach und haben diese Steine mit voller Inbrunst in diesen Bach geschmissen und haben uns alles von der Seele geschmissen.
Wow.
Und blieben dann noch eine Woche zusammen in den Bergen und das war dann so unsere gemeinsame Heilzeit und Verbundenheitszeit, wo ich ihn dann endlich auch in seiner Trauer sehen konnte. Ich war so mit mir selber beschäftigt, dass ich ja das gar nicht wahrgenommen habe und es tat mir damals extrem leid und hat mir echt so die Augen geöffnet, auch in vielen, vielen Dingen. Und ich war ihm halt aber auch so dankbar dafür, dass er mich so aufgenommen, aufgefangen hat und so, ja, es geschafft hat, irgendwie das eine ganze Woche lang mit sich alleine auszumachen irgendwie. Ja. Und ja, und es hat dann für uns auch noch 2 Jahre gedauert, bis es wieder geklappt hat. In der Zwischenzeit kamen aber dann die Mädels. Also wir waren dann, ich glaube, 6 Wochen in Deutschland, kamen zurück. Und interessanterweise habe ich nach unserem Schweiz-Aufenthalt das Thema komplett verdrängt. Also wir waren dann noch in Deutschland, in München. Und man auf einer Hochzeit und das. Und ich habe das so komplett verdrängt. Und ich fand es so spannend zu sehen, wie mit was für einer Ohnmacht auch mein Umfeld so damit umging. Ja, es wussten ja wirklich viele, aber die meisten Menschen wussten einfach auch nicht, was sie sagen oder tun sollten. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, was für mich, ich hätte keine Worte gebraucht. Ich hätte nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Schokoladen oder Blumen gebraucht, sondern ich hätte einfach nur das Gefühl gebraucht, gesehen zu werden in meinem Schmerz. Und Entschuldigung, mein Hund bellt draußen.
Alles gut. Hat er einen Grund vielleicht?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, er will vielleicht rein oder so. Ja, also an alle, die Freunde begleiten in diesem Prozess, es gibt nichts, was man sagen kann, was den Schmerz besser macht. Es gibt nichts, was man tun kann. Man muss einfach nur da sein.
Aber es gibt eine ganz wichtige Sache. Es gibt ganz viel, was man falsch sagen kann.
Ja,
und,
das stimmt.
Das möchte ich auf jeden Fall auch sagen, weil es gab bei uns auch die blöden Sprüche.
Ihr habt ja schon ein gesundes Kind.
Das?
Zum Beispiel.
Genau. Und auch, ja, dann war es wahrscheinlich total krank und besser so, als dass es dann behindert auf die Welt kommt.
Ja,
so.
Ja.
Oder, das wird schon wieder, ne? Ja. Oder dranbleiben.
Ja.
Oder was, einfach so Sachen. Und ich weiß, das ist eine Unbeholfenheit, aber es ist genauso, wie du es gesagt hast, einfach Klappe halten, da sein und den anderen in dem Schmerz auch sein lassen, weil es ist schmerzhaft, es ist traurig und es ist ein Verlust und eine Trauer. So. Und wenn du damit das nicht aushalten kannst, dann zieh dich lieber zurück, finde ich. Aber keine blöden Sprüche.
Ja.
Und sonst einfach halt, ja. Also.
Ja, ein großer bei uns war, aber wenigstens wisst ihr, dass es klappt.
Ja. Das ist einfach mitten ins Gesicht.
Mitten ins Gesicht, ja. Bei uns kam dann noch hinzu, dadurch, dass es eine Mohlenblasenschwangerschaft war, haben die Ärzte gesagt, wir müssen mindestens 6 Monate warten, um es wieder zu versuchen. Und als wir aus der Schweiz zurückkamen oder aus Deutschland, aus Europa zurückkamen nach Kapstadt, war ich wie gelähmt. Dann kam dieser ganze Nacharbeit der Trauer wirklich erst brach so über mir hinein. Ich konnte natürlich nicht als Doula arbeiten in der Zeit und bin dann im Dezember zu meiner Kinesiologin gegangen, weil ich einfach nicht mehr, ich wusste nicht mal mehr, wie ich heiße. weil es mich dann eben so überrollt hat, die dann mich mit einem Burnout quasi diagnostiziert hat. Und dann war ich dabei, diesen Burnout irgendwie zu heilen. Ich habe mich dann darauf fokussiert und dann kam der Anruf von der Adoptionsagentur, die gesagt haben, wir haben hier zwei kleine Mädchen. Wow. Und ja, und dann haben wir erfahren, dass die beiden an dem Tag geboren wurden, an dem Tag, als wir erfahren haben, dass wir eben nicht schwanger sind, quasi. Oh. Der 19. August, ja. Auch 19, interessant. Krass. Das war dir auch der 19. Ja. Ja. Ja, und dann kamen die beiden und dann war unser Leben anders auf den Kopf gestellt, auf eine sehr wunderschöne Art und Weise. Ja. Ja.
Danke fürs Teilen, Vanessa.
Ja. Ja. Es ist so ein großes Thema und jeder muss auf seine Art irgendwie damit umgehen. Wenn ich jetzt zurückblicke auf meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich würde definitiv wieder mich verabschieden auf irgendeine Art und Weise, ja. Weil das einfach eine Art von, ja, das setzt dem Ganzen irgendwie, also es hat es so verankert und es war ein Auf Wiedersehen und es war ein Goodbye. Ja. Also es war natürlich kein Auf Wiedersehen, es war ein Verabschieden. Ja.
Ja, wer weiß.
Das, ja, wer weiß, genau.
Was war also bei mir auch, dieses Ende der Traumatherapie übergibst du quasi die Seele auf, lässt sie los.
Ja.
Und das war ganz, ganz wichtig. Das weiß ich noch, es war echt schwer und es ging auch nicht beim ersten Mal. Es hat echt auch gedauert, weil ich sowieso Schwierigkeiten habe, loszulassen. Kamen noch andere Themen, die damit reingespielt haben, aber genau dieses Loslassen, dieses Verabschieden oder auch diese Zeremonie, wie ihr es gemacht habt, ich glaube, dass das so wichtig ist, um dann nachher irgendwie auch ja, es loslassen zu können.
Ja.
Was nicht heißt, dass Trauer nicht da bleibt über den Verlust. Ne? Und
natürlich. Und das ist auch okay. Die darf auch da sein.
Genau.
Weil die gehört zu dir.
Und bei uns ist zum Beispiel auch so, also die Sydney ist so krass, ne? Die hat ja nicht Daten im Kopf, aber die hat jetzt wirklich so vor 2 Wochen im Urlaub, fing die auf einmal an und meinte, Mama, eigentlich habe ich ja 2 Geschwister.
Hm.
Und ich glaube ja an sowas wie so ein Körpertagebuch, ne? Wo Emotionen sich im Körper zu bestimmten Zeitpunkten dann wieder bemerkbar machen. Ne?
Hm.
Und als ob sie es gespürt hätte, dass es jetzt wieder sich jährt. So, und dann habe ich es ihr auch gesagt und dann haben wir auch viel drüber gesprochen und auch die Möglichkeit, weiß ich jetzt nicht, das hast du auch so schön gesagt, das ist ja auch eine Typsache, immer nochmal zum Grab zu gehen. Oder bei uns ist es jetzt, also wir haben so eine Box, wo dann Ultraschallbilder drin sind und Bilder und noch so eine Kugel und sowas, wo wir ab und zu dann reingucken. Ich fand das hilfreich für uns.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Loslassen ist der wichtigste Prozess, den man machen muss. Und rückblickend auch bin ich total froh gewesen, was du ja auch andeutetest vorhin, dass wir es allen gesagt haben. Das heißt, unser engster Kreis es wusste.
Mhm.
Und man nicht, wenn man keinen Bock hatte, zu einem Abendessen gehen musste.
Genau.
Und sich verstellen musste, sondern dass man einfach sagen konnte, hey, ich fühle mich heute echt nicht danach. Oder und die Leute dann einfach kurzerhand entscheiden vielleicht, okay, ich gehe einfach mal vorbei und bringe dir ein Stück Kuchen und setze mich einfach mit dir hin und erzähl dir irgendwas anderes, dass du auf andere Gedanken kommst. Ja.
Ja. Ich finde auch wichtig dieses, ich habe ja mit gesagt, dass ich danach von so vielen erfahren habe, ne? Die ein Kind verloren haben. Und zum Beispiel eine Freundin, da weiß ich auch noch, da hatte sich der Kontakt über Jahre so komisch verändert. Und also es ist so eine Familienfreundschaft. Und wir wussten überhaupt nicht, warum ziehen die sich so zurück und so. Und wir haben dann später erfahren, dass die 3 Fehlgeburten hatten. Aber die haben das halt nicht geteilt. Oder eine andere, von der ich gehört habe, ne, also noch viel weiter in der Schwangerschaft, ne? Und dann das Kind im 6. Monat austragen und sich nicht verabschieden konnte, einfach weil emotional nicht stark gefühlt. Also es gibt so viele Frauen, die da so alleine sind oder auch Familien, die oder Paare, ne, die, denen es da fehlt. Deswegen nochmal auch wieder Werbung machen für deine, eure Arbeit. Also nach einer Doula gucken und alles an Unterstützung sich ziehen, was nur geht.
Ja. Ja. Es gibt natürlich Menschen, die das lieber mit sich alleine ausmachen. Und das ist dann natürlich auch okay.
Ja, ja, ja.
Aber es soll sich definitiv in der heutigen Zeit niemand mehr mit diesem Thema alleine fühlen müssen.
Ja, genau das.
Das finde ich, das finde ich, ist das Wichtigste. Und dass es eben kein Tabu mehr ist.
Mhm. Ja. Ja, ich habe...
Liebe Julie. Mhm. Ja, was hast du?
Von einer gehört, die ja gesagt hat, die auch ein Kind verloren hat, die gesagt hat, sie glaubt fest daran, dass die Seelen quasi vorher wissen, ob sie zur Welt kommen oder nicht. Das ihr geholfen hat. Ich weiß nicht, weiß das bis heute nicht. Also ich weiß nur, dass mir damals sehr schwer fiel, in dieses Spirituelle reinzugehen, weil auch gerade so diese Wut auch so präsent war. Und vielleicht das auch nochmal, ne? Das hast du ja auch eben gesagt, Wut ist, darf genauso da sein wie die Trauer. Ne? Und das ist halt ein normaler Ablauf auch, dass das kommt. Und auch da dem Raum zu geben, finde ich auch wichtig.
Absolut. Jedes Gefühl, was kommen will, hat absolut Berechtigung.
Ja.
Absolut. Ich finde es nur so interessant, warum man sich so schämt.
Ja.
Weil man sich nicht als vollwertige Frau fühlt? Ja. Oder warum ist es so? Also bei mir hat es sicherlich was damit zu tun, dass man sich nicht als fähig genug fühlt. Ich habe mich nicht als fähig genug gefühlt, ein Lebewesen zu machen.
Mhm.
Oder so. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Besser. Ja.
Ich habe halt gedacht, irgendwie, ja, meine Güte, also genau diese Sprüche, die halt auch von außen, ne? Zu alt, mit Ende 30 jetzt irgendwie noch ein Kind kriegen wollen, dann das, ich weiß nicht, halt einfach auch dieses, ja, als ob man nicht, dass man das nicht hinkriegt. Irgendwie, es hat was davon. Und auch diese totale Verletzlichkeit. Also, du bist ja völlig roh dann, ne? Und die Leute schauen dich an und einer hat mir mal so einen Spruch gesagt, deswegen, ich fand es ganz schön, dass du eben auch noch so von Philipps Trauer erzählt hast, weil es hat bei uns als Paar tatsächlich ein bisschen gebraucht, dass ich auch so Matthias Trauer so sehen konnte und das war bei uns auch eine andere. Und ich habe mal den Spruch gehört, eine Frau wird Mutter in dem Moment, wo sie erfährt, dass sie schwanger ist und ein Mann Vater, wenn das Kind auf der Welt ist. So, ich glaube, da gibt es Unterschiede und das ist auch zu hart abgegrenzt, aber ich glaube, dennoch, dass es ein Unterschied ist, weil auch einfach körperlich bei uns ja viel abläuft, also auch hormonell. Ne? Du hast es ja auch erzählt, du hast auch die ganzen Übelkeit und so weiter gehabt. Ne? Und ein Abfall kommt dazu und auch dieses Kind unterm Herzen spüren. Also auch da, egal wie früh das ist ja schon ja, dein Baby dann.
Ja. Und diese Babys werden immer unsere Babys bleiben.
Ja.
Sie werden immer Teil von einem sein.
Ich glaube, wir lassen es einfach so stehen jetzt, oder?
Ja. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle sagen, wenn irgendeine Frau oder auch ein Mann da draußen ist, der sich gerade alleine fühlt mit diesem Thema, bitte, bitte, bitte sucht euch Hilfe in eurem Freundeskreis, in eurer Familie, in eurem Glauben oder eben auch professionelle Hilfe. Und ihr seid nicht alleine. Ihr seid nicht alleine. Und wir sehen euch.
Das ist so schön, oder? umarme dich ganz fest.
Ich dich auch, Julie, und ich danke dir für dein offenes Herz, mit dem du immer, aber heute ganz besonders, mit mir gesprochen hast.
Ich für deins, meine Liebe. Also.
Viel Kraft für diesen intensiven Monat für dich.
Dankeschön. Küsschen nach Kapstadt. Ja. Liebste Grüße an alle.
Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war's wieder für heute mit On the Run Mums. Vielen Dank, dass du zugehört hast und wir hoffen sehr, es hat dir gefallen. Wir freuen uns über dein Feedback und über Kommentare auf ontherunmums1@gmail.com und natürlich auch sehr über Bewertungen. Am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Podcast mit anderen teilst, die es vielleicht interessieren könnte. Du findest uns auf Instagram und auf Facebook unter On the Run Mums und wir freuen uns auf das nächste Mal. Deine Julie und Vanessa.